Als ich an diesem Abend ein Glas von dem Wein trank, den ich soeben gekauft hatte, dämmerte mir, warum ich so fest entschlossen gewesen war, bis 8:30 zu Hause zu sein. Es hatte nichts mit der Herausforderung zu tun, 1500 Kilometer in 12 Stunden zu fahren. Es ging nur darum, dass ich zum Spirituosenladen kam, bevor er schloss. Als mir der wahre Grund klar wurde, warum ich bis 8:30 hatte zurück sein wollen, mein überaus starkes Bedürfnis, an diesem Wochenende etwas zu trinken zu haben, war ich ziemlich schockiert. Es fiel mir nicht leicht, aber dieses Glas Wein war mein allerletztes alkoholisches Getränk. Ich hatte gelernt, was gut für unsere Ziele ist, muss nicht unbedingt auch gut für unsere Seele sein. Erinnern Sie sich an die Szene im ersten Teil der Trilogie Herr der Ringe, in der sich das Gesicht des freundlichen Bilbo plötzlich zur Fratze eines wilden Tiers verzerrt, nur weil sein Neffe Frodo ihm nicht erlauben will, den Ring der Macht noch einmal in die Hand zu nehmen? So wie Bilbo durch sein Bedürfnis verwandelt wurde, können Ziele die Macht über uns gewinnen und unsere Vorlieben wie auch unser Verhalten dramatisch verändern. Bei Suchtkranken ist das vielleicht am deutlichsten zu erkennen. In Kapitel 5 haben wir uns eine Studie über Raucher angesehen, die aufzuhören versuchten. Ihre unbewussten Einstellungen zum Rauchen und zu Zigaretten waren eigentlich negativ. Aber wenn sie 4 Stunden lang nicht geraucht hatten und dann den starken Wunsch nach einer Zigarette verspürten, änderten sich ihre unbewussten Einstellungen zum Rauchen. Obwohl sie unbedingt damit aufhören wollten und genau wussten, wie sehr es ihnen körperlich schadete, wandelten sich ihre unbewussten Gefühle bezüglich des Rauchens durch dieses machtvolle Bedürfnis zum Positiven. Das starke Ziel bewirkte, dass sie ihre Meinung änderten. Der Entscheidungsforscher George Lowenstein von der Carnegie Mellon University machte als erster darauf aufmerksam, dass solche mächtigen, tief sitzenden Bedürfnisse einen beherrschenden Einfluss auf unsere Entscheidungen ausüben können. Denken Sie an die Alkoholikerin, die am Morgen schwört und auch glaubt, dass sie das Zeug nie wieder anrühren wird und gelobt, an diesem Abend nichts zu trinken. Doch wenn es schließlich soweit ist und ihr Körper den Stoff erwartet, ja sogar fordert, verändern sich ihre Einstellungen und ihr Verhalten drastisch. Dann schiebt sie alle möglichen Vernunftgründe vor. Ein weiterer Abend spielt doch gar keine Rolle, sagt sie. Ich höre morgen auf. Doch allzu viele Süchtige halten ihr Versprechen nicht ein, und dieses Morgen kommt nie. Wir haben bereits gesehen, wie ein weiteres tief verankertes Ziel, das Paarungs- oder Reproduktionsmotiv, unser Verhalten hinter den Kulissen zu seinen Gunsten zu beeinflussen versucht. Attraktive Bewerberinnen und in geringerem Maße auch attraktive Bewerber wurden mit weit höherer Wahrscheinlichkeit zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, als weniger attraktive mit denselben Qualifikationen. Attraktive Menschen setzen die Belohnungsstrukturen unseres Gehirns in Gang, ohne dass wir es merken oder beabsichtigen. Die Paarungsmotivation wird unbewusst aktiviert, ungeachtet der vom Gedanken der Gleichberechtigung geprägten, leistungsorientierten Werte der oder des für die Einstellung Zuständigen. Neurowissenschaftliche Untersuchungen der Motivationsschaltkreise des Gehirns, durchgeführt von Matthias Pisiglione und Chris Frith vom University College London, haben bestätigt, dass die Wahrnehmung einer Belohnung die Belohnungszentren des Gehirns aktiviert, unabhängig davon, ob der oder die Betreffende diese äußere Belohnung nun bewusst wahrnimmt oder nicht. Bei einem Händedrucktest drückten die Probanden fest dazu, wenn sie zuvor für Sekundenbruchteile ein Bild von einer Pfundmünze zu sehen bekamen, die Belohnung für eine gute Leistung, als wenn man ihnen ebenso kurz eine Pennymünze zeigte.